Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, dass ihr Besuch bekommt. Vielleicht könnt ihr das mal kurz machen für mich, kurz vorstellen. Ich meine, wir sind ja jetzt hier mitten im zweiten Lockdown an Weihnachten. Da dürfen wir einzelne Familienmitglieder vielleicht wieder mal sehen. Und der ein oder andere, weiß ich von euch, freut sich schon darauf, Menschen wiederzusehen, die ihr lange nicht gesehen habt. Vielleicht erinnert ihr euch aber auch an einen Besuch, den ihr einmal erlebt habt, wo ein besonderer Mensch vielleicht auch für eine längere Zeit euch besuchen gekommen ist, für ein paar Tage, und an all das, was das mit euch gemacht hat. Ich möchte euch bitten, erinnert euch mal an die Vorfreude, die mit sowas oft einhergeht. Und was dann diese Vorfreude mit euch macht, was passiert, wenn ihr Besuch kriegt, auf den ihr euch freut. Ich kenne das bei uns aus der Familie. Meine Frau zwingt mich dann immer, das Haus zu saugen und zu wischen. Also ich mache es natürlich auch gerne. So. Und ich sehe das natürlich auch ein. Natürlich, wenn wir Besuch kommen, der eine Zeit lang bleibt, da will man ja auch, dass der sich wohlfühlt. Und ich kenne das auch von anderen Menschen, von meiner Familie, wenn wir die besuchen. Dann ist es jetzt auch immer sauber aus. Ich frage mich, wie kriegen die das hin? Aber gut, meine Schwester und ich, wir sind ja auch ausgezogen. Es gibt nicht so viele Kinder mehr im Haus. Da kann man besser Ordnung halten. Aber vielleicht kennt ihr auch ihr das aus eurem Leben, dass wenn Besuch kommt, dass man Ordnung macht, dass man mal durchwischt, dass vielleicht man einkaufen geht, damit was im Kühlschrank ist. Vielleicht hat man sogar Essen vorbereitet. Und ich kenne das auch, dass man überlegt, woran hätte der Besuch Freude? Der soll sich ja auch wohlfühlen. Und man will was miteinander machen, was dem anderen Freude macht. Und dann kommt dieser Tag. Wenn der Besuch kommt, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich erinnere mich in meiner Kindheit an diese Momente, wo man zum Fenster läuft immer wieder und rausguckt, ob schon jemand da ist. Oder an die Zeit, als ich meine Frau gerade kennengelernt hatte und die kommen wollte. Damals war sie noch nicht meine Frau, da war sie noch das hübsche Mädchen, das Junge. Hübsch ist sie heute noch. So, dass man vorbereitet, ja auch noch jung, ja, also... Aber dass man alles vorbereitet hat und man läuft zum Fenster und guckt raus und wartet, dann macht man nochmal eine Kerze an oder Musik oder so, weil man will vorbereitet sein. Erinnert ihr euch an das Gefühl? Haltet es mal kurz fest. Wir brauchen das später nochmal. Ja? Lasst es nicht los. Haltet es kurz fest. Wir kommen später darauf zurück. Denn das ist Advent. Dieses Gefühl. Das ist Advent. Advent kommt von dem lateinischen Wort Adventare, was so viel bedeutet wie kommen oder ankommen, Ankunft. Advent ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft von Jesus. Darauf bereiten wir uns vor. Und wir verstehen das heute häufig oft innerlich, also einen innerlichen Prozess, dass Jesus bei uns ankommen will. Überprüft mal so die Weihnachtspredigten, die ihr so die letzten 10 Jahre gehört habt oder 20. Es ist häufig so ein innerlicher Prozess, als den wir das verstehen. Aber tatsächlich ist es so, dass Advent 3 Aspekte, 3 Dimensionen hat. Die erste Dimension von Aspekt ist einmal, Jesus ist gekommen. Vor 2000 Jahren ist er gekommen. Da gab es eine ganz praktische Vorbereitungszeit. Maria 9 Monate Schwangerschaft. Ja, das war kein Idyll. So. Und dann auch noch auf einem Esel von Nazareth nach Bethlehem reisen, beschwerlicher Weg. Also das ist alles nicht so idyllisch gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war eine beschwerliche Zeit. Aber das war der erste Advent. So, dann Jesus ist gekommen. Das zweite, Jesus kommt. Ja, der innerliche Prozess, Jesus will zu uns kommen, in unser Leben immer wieder neu. Und darauf wollen wir vorbereitet sein, dafür wollen wir offen sein. Deswegen schmücken wir die Häuser, um uns daran zu erinnern. Jesus kommt. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, nämlich einen weltgeschichtlichen Aspekt. Der lautet, Jesus wird einmal wiederkommen. Jesus wird kommen und er wird alles neu machen. Er wird die Welt umgestalten und er wird alles neu machen. Von Grund auf wird er Gottesreich endlich durchsetzen. Und dann werden all diese Dinge passieren, von denen wir in den letzten Wochen gehört haben, das Offenbarung 21, es wird keine Tränen mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzensschreie, keine Angst, kein Tod, weil er kommt und alles neu macht. Und alles, was schlecht und böse ist, Offenbarung 20, das wird er wegnehmen, ein für alle Mal. Das wird aufhören zu existieren. Und wir werden nicht nur etwas Himmlisches erleben, sondern den Himmel selbst. Ja? mit Gott von Angesicht zu Angesicht in Ewigkeit leben. Offenbarung 22, Vers 4. Das ist Advent. Darauf freuen wir uns. Darauf bereiten wir uns vor. Advent ist nicht nur eine Erinnerungszeit an das, was mal war, sondern auch eine Zeit der Vorfreude auf das, was kommt. So. Und dieser dritte Aspekt, dass Jesus einmal tatsächlich wiederkommt. Ich habe das Gefühl, dass der in diesem Jahr präsenter ist, als ich das in anderen Jahren erlebt habe. Dass der bei mehr Menschen im Fokus ist, dass Jesus einmal wiederkommt. Ich werde hin und wieder gefragt und ich habe das Gefühl, die Fragen nehmen zu, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, Olli, wie siehst du das eigentlich? Wie schätzt du das ein mit Corona und all dem, was passiert in der Welt? Wie schätzt du das ein? Sind das Zeichen dafür, dass die Welt untergeht? Leben wir in dieser Endzeit und ist es so, dass Jesus jetzt bald wiederkommt? Wie schätzt du das eigentlich geistlich ein? Und weil ich in letzter Zeit so häufig danach gefragt wurde und weil wir den zweiten Advent haben und uns daran erinnern und darauf vorbereiten, dass Jesus wiederkommt, habe ich gedacht, ich will euch mal eine biblische Einordnung geben. Und zwei Dinge sind mir dabei ganz, ganz wichtig. Der erste Punkt ist, ich will, dass wir nicht spekulieren. Das ist ganz wichtig. Nicht spekulieren und auch nicht rumdeuteln. Ja? Denn Spekulation hilft an dieser Stelle niemandem. Es macht eher Angst. Also nicht spekulieren, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich tun möchte, ist, lasst uns an das halten, was wir wissen. Ja? Das ist mit dem Spekulieren verbunden, gehört zusammen. Nicht spekulieren und an das halten, was wir wissen. Das ist ganz wichtig, denn alles andere ist Spekulation und Raterei. Es ist auch nicht Prophetie. Ja, in den sozialen Netzwerken, im Internet und so, da wird gerade ganz viel über dieses Thema diskutiert. Und häufig stehen Leute auf, die sagen ihre Meinung und sagen hinten dran, das ist jetzt Prophetie. Prophetie ist nicht die irgendwelche Zukunftsvorhersagerei oder Wahrsagerei. Prophetie ist im biblischen Sinne immer, dass eine göttliche Wahrheit in das Leben eines Menschen gesprochen wird, in eine ganz konkrete Situation, die dann diese Situation verändern darf und soll. Das ist Prophetie. Manchmal verbunden damit, dass Gott sagt, hey, bitte tu das. Wenn du das tust, dann wird Folgendes passieren. Wenn du das nicht tust, dann will ich dir auch sagen, was passiert. So. Aber es geht am Ende nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, sondern ein neues Leben, eine neue Perspektive aus Gottes Perspektive zu finden und ein verändertes Leben mit Gott zu finden. Das ist, was Prophetie tun will. Also insofern, lasst uns mal gucken, was wissen wir? Wir wissen, dass wir gerade eine Pandemie erleben. Corona. Ich weiß, viele von euch schätzen das unterschiedlich ein und ich will mich gar nicht lange daran aufhalten, wie wir das einschätzen sollten. Ja? Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ach, das wird alles überbewertet, ist gar nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die das sehr, sehr betrifft und die da sehr in Angst sind und das sehr kritisch betrachten. Und da möchte ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir sehen nur, es gibt Menschen, die erkranken und es gibt auch Menschen, die sterben an dieser Krankheit. Lange nicht so viele, wie wir denken, aber sie tun es. Aber nur, dass wir uns nicht missverstehen, trotzdem, ich hoffe, da sind wir uns einer Meinung, jedes Opfer ist eines zu viel. Ich hoffe, da sind wir einer Meinung, jedes Opfer ist eins zu viel. Und deswegen bekämpfen wir diese Krankheit. Und die Bekämpfung der Krankheit, die setzt uns weltweit unter ziemliche Herausforderungen. Es gibt Menschen, die in großer Angst leben. Und ich habe das Gefühl, Angst greift um sich. Angst vor Corona, aber auch Angst vor den Maßnahmen und den Folgen der Maßnahmen. Wenn ihr da mehr drüber nachdenken wollt, ich habe vor 3 Wochen, glaube ich, über dieses Thema Angst und in Bezug auf Corona gepredigt. Geht gerne auf die Homepage, hört euch die Predigt nochmal an. Damit will ich das, mir geht es heute darum, zu sagen, das ist eine Situation, in der wir leben. Wir leben in dieser Situation. Und was wir sehen können, ist, dass viele Menschen ihr Leben gerade als sehr bedroht empfinden. Ich glaube, das können wir festhalten. Dass sie merken, dass ihre Überzeugungen nicht ganz so standhaft sind und so tragfähig, wie sie das immer gedacht haben. Und deswegen sind Menschen neu auf der Suche. Auf der Suche nach Halt, auf der Suche nach Trost, nach Sicherheit, nach Hoffnung. Weil sie merken, alles ist ins Schwimmen geraten in den letzten Monaten, in diesem Jahr. Und irgendwie ist das Leben brüchig geworden. Und irgendwann fragen sie sich, wenn mein Leben so brüchig ist, ist es vielleicht auch diese Welt. Wenn alles immer schlimmer wird, irgendwann muss die Welt doch untergehen. Das ist das, was viele Menschen sich gerade fragen. Und eine Frage, die wir dann stellen müssen, ist, was wissen wir jetzt nicht nur über unsere Situation, sondern auch über das, was Jesus sagt und was die Bibel genau dazu sagen. Viele Menschen suchen da gerade nach Orientierung. Ich weiß von einigen, die jetzt in dieser Zeit besonders Offenbarung lesen. Das ist gut, lest das. Ist ein gutes Buch, ja, will ich gar nicht sagen, dass man dich lesen sollte. Aber es ist auch ein schweres Buch. Ja. Und in Zeiten der Unklarheit ist es wichtig, Klarheit zu finden. Wenn Dinge in Aufruhr geraten sind, brauchen wir Klarheit. Und ich glaube, dass die Offenbarung tatsächlich ist ein Buch, das ist ein eigenes Genre, eine eigene Kategorie von biblischen Texten. Die Offenbarung ist Apokalyptik. Ja? Und Apokalyptik, apokalyptische Prophetie, funktioniert ganz anders als zum Beispiel die Evangelien. Muss man auch anders lesen. Die Evangelien kannst du eins zu eins ein Evangelium lesen, auch die Briefe kannst du lesen und wörtlich umsetzen in deinem Leben. Das ist in der Offenbarung ein bisschen anders in der Apokalyptik. Wenn du das, gibt es auch so viel nicht in der Bibel, Daniel noch ein paar kleine Kapitel in Jesaja, Ezechiel, aber so viel ist dann auch nicht. Die Offenbarung und die Apokalyptik sind sehr bilderreich. Man braucht ganz viel Parallelwissen aus anderen biblischen Büchern, um zu verstehen, worum es geht. Und was interessant ist, die Offenbarung redet auch vom Ende der Welt. Sie redet von Krankheiten, von Kriegen, Hungersnöten und all dem. Ja? Und was interessant ist, dass jede Generation der Geschichte, seit es die Bibel gibt, die Offenbarung gelesen hat in Notsituationen und dass es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, siehste, wir erleben gerade diesen Krieg, da steht was von Krieg, die Welt geht unter. Wir erleben gerade eine Krankheit, eine Seuche, da steht was von Seuchen, die Welt geht unter. Wir erleben Krankheit und Seuche, na dann ist es doch klar. Aber was wir auch sehen, wenn wir in die Geschichte gucken, ist, dass die Welt bis jetzt noch nicht untergegangen ist. Können wir erstmal dankbar für sein, unsere Generation zumindest. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man eben die Bibel, die Offenbarung liest wie ein Evangelium. Und das ist ein bisschen schwierig. Die Offenbarung will anders gelesen werden. Deswegen möchte ich heute gar nicht mit euch so lange in die Offenbarung gucken, sondern ich möchte mit euch über einen Text sprechen, in einen Text gucken, der sehr viel klarer ist, wo Jesus seinen Jüngern sagt, das sollt ihr wissen darüber, wenn das Ende kommt. Daran sollt ihr euch halten. Ich will euch Klarheit geben. Und ihr dürft wissen, was Jesus da sagt. Von dem her müssen wir auch Offenbarung lesen, denn Jesus widerspricht sich nicht. Er ist das Gleiche. Also er ist der Gleiche, der in der Offenbarung redet. Also von daher, lasst uns da mal reingucken in einen Text. Wir haben ihn gerade schon gehört. Elmar hat ihn dankenswerterweise gelesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf in Lukas 21. Die Situation ist folgende. Jesus ist mit seinen Jüngern gerade in Jerusalem gewesen. Sie haben die Bauwerke bestaunt, auch den Tempel. Und in diesem Staunen sind sie gerade miteinander auf dem Weg. Und damit ihr das nochmal präsent habt, hört jetzt nochmal den Text oder lest ihn gerne mit. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Und sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen und an welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden von sich sagen, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu dem allem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und man wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden, und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft. Dann werdet ihr das Leben gewinnen. So, was Jesus hier sagt, ja, was er sagt ist, ja, es wird schlimme Dinge geben in dieser Welt. Es wird Kriege geben. Es wird Unruhen geben, Erdbeben, Hungersnöte, sogar Seuchen. Corona ist eine weltweite Seuche. Ja, ist nicht die einzige. Denkt nicht, dass wir keine anderen Probleme in der Welt haben als Corona. Es ist spannend, dass wir über das Ende der Welt in Deutschland gerade nachdenken, weil bei uns auch, jetzt leiden wir mal. So. Mal einfach kurz Faktenabgleich. In Deutschland sind in diesem Jahr 18.000 Menschen gestorben an oder mit Corona. Jedes Jahr sterben in Afrika 400.000 Menschen an Malaria. In diesem Jahr wahrscheinlich die doppelte Menge, weil durch die Maßnahmen wichtige Hilfsgüter nicht ausgeliefert werden können. Lasst uns das in Relation sehen. Jedes Opfer ist eines zu viel. Bei uns und in der ganzen Welt. Aber lasst uns nicht davon ausgehen, nur weil bei uns auch was angekommen ist, dass deswegen das Ende der Welt kommt. Lasst uns gucken, was Jesus sagt. Jesus sagt, all diese Dinge werden geschehen. Und es wird Menschen geben, die euch Angst machen. Ja? Die das nutzen, für sich nutzen und sagen, ich bin's. Das Ende kommt. Folgt mir. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, lauft ihnen nicht nach. Hört nicht auf sie. Und erschreckt nicht. Lasst euch keine Angst machen. Vertraut nicht ihnen, vertraut mir. Bleibt standhaft, sagt er. Bleibt standhaft, bleibt an mir, vertraut mir und guckt auf mich, habt keine Angst. Freut euch, ich komme. Das sollt ihr wissen. Jesus hat dir Dinge angesagt. Lest gerne das Kapitel mal komplett, Kapitel 21 im Lukas-Evangelium. Ich kann nicht auf alles eingehen. Aber Jesus nennt hier Dinge, die tatsächlich dann später geschehen sind. Nicht um zu sagen, eine Wahrsagerei zu betragen, so in die Hand zu gucken und zu sagen, 70 nach Christus wird der Tempel untergehen. Das ist nicht das, was er meint, sondern an den Dingen, die Jünger wurden, liest Apostelgeschichte, sie wurden vertrieben, sie wurden vor Gerichte gestellt, sie wurden umgebracht, aus der Synagoge geworfen. Und 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört bis auf die Grundmauern. Für die Juden ein schicksalhaftes, zerreißendes Ereignis. Bis heute treffen sie sich an der letzten Mauer des Tempels, die noch steht. Und die Christen haben sich erinnert und wussten, Jesus hält Wort. Er hat es gewusst, er hat es gesagt. Und wenn er das wusste, dann können wir ihm auch vertrauen, dass er wirklich wiederkommt, um die Welt zu erneuern. So, habt keine Angst, freut euch. Eure Erlösung naht, sagt Jesus. So, was bedeutet das jetzt für uns? Ich will noch ein paar Fragen stellen. Was bedeutet das für uns? Erste Frage. Leben wir in der Endzeit? Biblisch gesehen müssen wir sagen, absolut ja. Seit 2000 Jahren. Das ist der Fakt. Jesus sagt, als er kommt, das Himmelreich ist angebrochen. Es ist nicht vollendet. Er wird einmal kommen und es vollenden. Darauf warten wir. Bis jetzt ist es angebrochen. Und mit diesem Anbrechen beginnt das, was wir Endzeiten nennen. Wir warten darauf, dass Jesus kommt und sein Werk vollendet. Das heißt, wir müssen sagen, ja, wir leben in der Endzeit. Sind wir heute näher dran? Zweite Frage, sind wir heute näher dran als damals vor 2000 Jahren? Absolut. Zeitlich ungefähr 2000 Jahre. Und morgen noch einen Tag näher dran. Statistisch gesehen wird es immer wahrscheinlicher, dass er wiederkommt. Aber eben nicht wegen Corona, sondern weil Jesus es versprochen hat und weil er Wort hält. Deswegen. Nicht wegen schrecklichen Dingen, die passieren, sondern weil Jesus Wort hält, weil er es versprochen hat. So, drittes, sollen wir darauf vorbereitet sein? Ja, absolut. Das ist genau der Grund, warum Jesus das hier sagt. Er sagt, seid wachsam, rechnet damit. Kurz danach, im selben Kapitel, wie gesagt, ihr lest das ja zu Hause alle zu Ende, das Kapitel, dann werdet ihr in Vers 34, nochmal Lukas 21, ne? In Vers 34 bis 36 werdet ihr dann lesen, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des alltäglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft. Und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Jesus sagt, rechnet damit. Geht nicht davon aus, er kommt nie. Also das, was ich jetzt sage, soll nicht heißen, hey, Entspannung, ja? Sondern es soll heißen, seid vorbereitet. Lasst euch keine Angst machen, aber seid vorbereitet. Das ist so ein bisschen, ich dock mal an dem Gefühl vom Anfang an, wie das Haus vorzubereiten. Wenn Besuch kommt, der länger bleibt. Es zu putzen, der Kühlschrank den voll zu machen, Essen zu kochen, zu überlegen, woran hat der Freude, der kommt. Bereitet euch vor. Aber der Punkt ist, wenn Jesus kommt, geht es nicht um deine Wohnung, es geht nicht um dein Boden, dein Parkett, deine Fliesen oder dein Teppichboden. Sondern es geht dich, um dich und dein Leben. Dein Charakter ist das Haus, in das er kommen will. Schon heute. So, und wisst ihr, was mich am meisten irritiert in letzter Zeit? Die Herzenshaltung von Menschen und Christen. Die Herzenshaltung, mit der wir einander oft begegnen. Ganz ehrlich, der Ton wird schärfer. Der Ton wird rauer, gerade unter Menschen, die über dieses Thema miteinander sprechen, auch unter Christen, wird der Ton auf einmal scharf und hart. Es gibt immer weniger Verständnis, immer weniger Barmherzigkeit für Andersdenkende. Es gibt immer weniger Rücksicht und Liebe und weniger Freude. Das kann doch nicht sein. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen aus der Gemeinde, die sagte, nicht nur bezogen auf die Gemeinde, sondern auch Arbeit und Gesellschaft, die sagt, ich habe schon keine Lust mehr, über Corona zu sprechen. Weil egal, was du sagst, es gibt immer jemanden, der sich daran stört. Und entweder hast du dann mit jemandem zu tun, der dir sagt, ist ja unfassbar. Wie kann man so leichtsinnig sein wie du? Und so verantwortungslos. Du bringst uns alle in Gefahr. So, und das, obwohl sie sagt, ich tue doch schon was Menschen möglich ist. Sondern auf der anderen Seite gibt es immer jemanden, der sagt, was? Das glaubst du? Diesen Propagandamüll? Diese Ideologie? Wie unreflektiert bist denn du Idiot? So, und zwischen diesen beiden Polen stehen wir und reiben uns auf. Mal ganz ehrlich, die Hartherzigkeit wächst. Immer weniger Verständnis, weniger Respekt, weniger Wertschätzung, weniger Liebe. Ganz ehrlich, und das bei Christen, das soll so nicht sein. Das kann so nicht sein. Und das ist nicht im Sinne von Jesus. Das sage ich dir in aller pastoralen Autorität. Das ist nicht das, was Jesus will. Ich mag euch mal vorlesen, wie ein Leben aussieht, wenn Jesus da drin ist. Ja? Er kommt. Halleluja, Advent, Weihnachten. So, auch zu dir. Es gibt eine Stelle, in der Paulus das mal ganz auf den Punkt bringt. Kürzer und klarer kann man es vielleicht kaum sagen. Er sagt, ein Leben, in dem Jesus steckt, es wird folgende Frucht tragen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, also ein Jesus in deinem Leben, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Soll ich nochmal lesen? Geht so schnell, ne? Galater 5, Vers 22 und 23, lest gerne nach. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Daran erkennst du Jesus in deinem Leben. Und ganz ehrlich, ich muss dir sagen, wenn du weniger Liebe, weniger Freude, weniger Rücksichtnahme, weniger Freundlichkeit in deinem Leben entdeckst, dann hat das damit zu tun, dass da weniger Jesus ist in diesem Augenblick. Ich sage nicht generell, aber in diesem Augenblick und in dieser Fragestellung deines Lebens. Das heißt, du hast dich von Jesus entfernt. Punkt. So, das ist das Gegenteil von Vorbereitung. Das ist das Gegenteil von, wir freuen uns über den Besuch, der kommt. Das ist, Pizzakartons sind im ganzen Haus verteilt. Das Essen von Sushi-Mann liegt noch überall auf dem Sofa rum. Ja, das Klo ist siffig, sodass es keiner mal angucken will, weil er Angst hat. Der Kühlschrank ist leer und du sitzt in Unterhose auf dem Sofa vorm Fernseher, selbst dich durch das Programm, hast eine Tüte Chips auf dem Schoß und eine Pulle Bier in der Hand und denkst dir, ganz egal, dass jemand kommt, mir ist es sowieso egal. Wir haben Isolation. Da lasse ich auch Jesus nicht rein. So, herzlich willkommen. Das ist das Gegenteil von Advent, das ist das Gegenteil davon, vorbereitet zu sein. Matthäus, im Matthäus-Evangelium, Matthäus 24 und 25, erzählt uns Matthäus genau die gleiche Situation, die Lukas uns in Kapitel 21 erzählt, nur dass Matthäus, der dabei war, sich noch an andere Dinge erzählt, die Jesus zum gleichen Thema gesagt hat, und er hängt noch anderthalb Kapitel Gleichnisse hinterher. Anderthalb Kapitel mit einem Thema. Seid vorbereitet. Seid vorbereitet. Lass dein ganzes Leben davon prägen, dass Jesus wiederkommt. Lebe so, dass er jederzeit wiederkommen kann. Lebe ein Leben im Advent. So, jetzt habe ich so viel davon gesprochen, dass Jesus wiederkommt. Müssen wir uns fürchten? Ihr Lieben, wenn du Jesus kennst, ist die Antwort ein ganz klares Nein. Ich kenne viele Menschen, auch Christen, die sich irgendwie fürchten vor diesem Thema. Wenn du Jesus kennst, musst du dich nicht fürchten. Nein, wer Angst hat, zeigt damit, dass er Jesus noch nicht ganz kennt oder ihm in dieser Situation nicht vertrauen kann. Und das ist nichts, was ich sage, sondern was der Lieblingsjünger von Jesus sagt. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, Kapitel 4, Vers 16 bis 19. Da spricht er genau über diese Situation. Was ist, wenn Jesus kommt? Wie sollte unsere Herzenshaltung dann sein? Ist ganz spannend. Johannes schreibt, Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts, dann wenn Jesus wiederkommt, hört zu, was er sagt, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegengehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, schreibt Johannes. Johannes sagt, du brauchst keine Angst haben. Freu dich. Erinner dich an die Vorfreude, an das Gefühl vom Anfang. Freu dich. Wovor hast du Angst? Jesus kommt. Dein Retter kommt, um dein Leben und dich komplett wiederherzustellen, sein Reich aufzubauen. Die größte Liebe deines Lebens kommt. Ich kann nicht verstehen, warum wir als Christen immer noch Angst haben davon oder in Hartherzigkeit und Sorge davon sprechen, dass Jesus wiederkommt. Wir sollten uns freuen. Wir sollten uns freuen. So, eine Frage bin ich euch noch schuldig. Letzte Frage. Kommt Jesus jetzt wieder? Fünfte Frage. Wir müssen hier biblisch sauber arbeiten, weil Unsauberkeit bringt Durcheinander und verunklart. Ja, biblisch sauber gesprochen müssen wir sagen, wir wissen es nicht. Wir sollen es nicht wissen und wir können es nicht wissen. So, Jesus, statistisch, wie gesagt, wir sind näher dran als gestern. So, Jesus sagt aber ganz klar, Matthäus 24, Vers 43 bis 44, dieser Tag, wenn ich wiederkomme, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb kommt dann, wenn du nicht damit rechnest. Und so wird es in diesem Tag sein. Deswegen sei vorbereitet, rechne jeden Tag damit. Sonst wird es dich überraschen. Und genau so wird dieser Tag kommen. Was Jesus damit sagt, ist, du sollst es gar nicht wissen. weil du jeden Tag damit rechnen sollst. Damit unser Herz, er sagt das, wie hat das Lukas ausgedrückt, unser Herz wird sonst abgestumpft, wenn wir nicht damit rechnen. Wird abgestumpft, unsere Nachfolge wird abgestumpft. Wir sollen jeden Tag damit rechnen. Aber du weißt es nicht. Und du sollst keine Angst davor haben, damit du vorbereitet bleibst. Und Jesus sagt nicht nur, du sollst es nicht wissen, er sagt auch, du kannst es nicht wissen. Und das sagt er in Markus 13, Vers 32, da sagt Jesus, wann jener Tag und jene Stunde kommen, weiß niemand, sagt er. Und dann spezifiziert er noch, nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater weiß es. So, das ist das, was Jesus sagt, du kannst es nicht wissen. Die Engel wissen es nicht, ich weiß es nicht, nur der Vater weiß es. Wenn du denkst, dass du es weißt, sagst du, du weißt mehr als Jesus. Das mag ich mal ganz offiziell in Frage stellen. Ihr Lieben, ganz ehrlich, wir sollten hier nicht spekulieren, sondern uns an das halten, was wir von Jesus her wissen. Wir können nicht wissen und wir sollen nicht wissen, wann er kommt. Aber wir sollen immer damit rechnen. Mein Thema ist nicht zu sagen, ach passt schon, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, lasst euch keine Angst machen. Vertraut Jesus. Wenn Jesus morgen wiederkommt, lasst uns heute treu nachfolgen und so leben, dass er sich freut, wenn er uns sieht. Wenn er übermorgen kommt, lass uns heute und morgen treu nachfolgen und so leben, dass er sich freut. Und wenn er in 10 Jahren kommt, dann lasst uns heute, morgen und jeden Tag, bis er wiederkommt, so leben, treu nachfolgen und leben, dass er sich freut, wenn er kommt und uns sieht. Ihr Lieben, Corona ändert gar nichts an dem Wiederkommen Jesu. Corona ändert daran nichts. Ob Jesus heute, morgen, in 10 Jahren oder in 20 kommt, die Aufgabe bleibt gleich. Wir sollen ihm treu nachfolgen, auf ihn vertrauen, unser ganzes Leben an ihm orientieren, sein Reich bauen, das Evangelium verkünden. Erinnert ihr euch, Lukas 21, Vers 13, was er gesagt hat, wenn diese Dinge passieren, dann wird das eine Gelegenheit sein, sagt Jesus, das Evangelium zu bezeugen. Diese Situation ist eine Gelegenheit, weil so viele Menschen auf der Suche sind, in Unklarheit, und das Leben und die Welt als brüchig erleben, da hineinzusprechen, was tragfähig ist, ist eine Gelegenheit, eine Möglichkeit in all der Not. Hab keine Angst vor dem Weltuntergang. Untergeht sowieso schon mal gar nichts. Wenn überhaupt, kommt Jesus wieder, um die Welt zu erneuern, uns zu erneuern, alles neu zu machen. Und das ist ein Freudenfest. Jesus kommt. Das soll unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser ganzes Leben Grund auf verändern und prägen. Advent bedeutet, Jesus kommt, er macht alles neu. Es beginnt in deinem Leben schon jetzt. Und er wird einmal kommen, um die Welt zu vollenden. Und darauf warten wir, danach richten wir uns aus. Und deswegen sage ich mit Jesus, freut euch, fürchtet euch nicht, richtet euch auf, fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Lebt im Advent, jeden Tag, so lange, bis er endlich wiederkommt. Amen.